Übers Ohr. Sehen im Alter. Eine Inforeihe.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 24 von Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter. Heute bieten wir etwas für Hundeliebhaber einerseits und für blinde und sehbehinderte Menschen, die Assistenz suchen, andererseits. Es geht um die rund 2000 bis 2500 Tandems aus blinden Führhund und seinem Herrn / seiner Chefin. Wir lernen etwas über die Ausbildung und über die notwendigen Eigenschaften von Hund und Halter. Wir sprechen über den Härtetest am Ende der Ausbildung, über die Reifeprüfung von Hund und Halter und selbstverständlich auch über den Weg, wie man an einen solchen vierbeinigen Assistenten kommt. Dazu haben wir uns Sabine Hecker, Gespannprüferin, Tierärztin, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, eingeladen, die in Berlin lebt und arbeitet. Hallo Frau Hecker und ein ganz besonders herzliches Dankeschön, dass Sie so spontan für Ihre erkrankte Kollegin eingesprungen sind, der wir übrigens auf diesem Wege gute Besserung wünschen. Sind Sie fit und bereit für die Sendung nach der langen Kälteperiode hier im Osten?
Ja, hallo, schönen guten Tag an Sie. Danke für die Einladung und auch einen schönen guten Tag an die Hörerinnen und Hörer, in deren Ohr wir jetzt gehen. Ja, ich springe mal gerne ein für meine Kollegin, weil sie würde das umgedreht für mich auch immer gerne tun. Also das passt schon und hat mich auch sehr gefreut und ist meine Jungfernveranstaltung. Ich war noch nie in einem Podcast und freue mich sehr darüber.
Ah, toll, dann freuen wir uns, dass wir Sie dazu, überzeugen konnten. Ja. Ein weiterer Gruß geht nach NRW an Emanuel Stadler, wie ich, Mitglied der Fokusgruppe Sehen im Alter. Der Co-Host unseres Podcasts sitzt quasi schon auf gepackten Koffern. Bist du gut vorbereitet für deine Reise?
Und vielleicht ja, super. Hallo zusammen und mit herzlichen Grüßen aus der Sonne des Rheinlandes.
Und ich bin Thomas Golker, sitze in Berlin und komplettiere unsere heutige Runde. Sie, Frau Hecker, haben jetzt 90 Sekunden Zeit, sich kurz selbst vorzustellen und unseren Hörerinnen und Hörern das von sich zu erzählen, was Sie für wichtig halten, von sich oder über sich. Diese anderthalb Minuten sind in etwa so die Zeitspanne, die man zusammen in und an einem Fahrstuhl verbringt. Wir lassen jetzt mal den Fahrstuhl starten. Der Fahrstuhl startet jetzt.
Ja, genau. Also mein Name ist Sabine Hecker. Ich bin geboren und aufgewachsen in Süddeutschland in Baden-Württemberg und das Studium, also die zentrale Vergabestelle für Studienplätze, hat mich nach Berlin verschlagen. Dort habe ich Tiermedizin studiert und am Ende des Studiums, oder schon zur Mitte des Studiums, wurde ich aufmerksam auf das Thema Assistenzhunde, wobei es den Begriff damals noch gar nicht gab. Also das war Mitte, Ende der 90er Jahre, da gab es eben blinden Führhunde. Und so ganz im Anbeginn sogenannte Behindertenbegleithunde. Das waren oder sind Hunde in erster Linie für Menschen, die mit einer Mobilitätsbeeinträchtigung leben, also Rollstuhl benutzen oder Gehhilfen. Und zu beidem kriegte ich Kontakt zu den Führhunden über den Arbeitskreis der blinden Führhundhaltenden beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Und zu den anderen Assistenzhunden über den Verein Hunde für Handicaps. Der hieß damals auch noch anders. Der hieß Verein für Behinderten Begleithunde Berlin-Brandenburg und war erstmal nur so eine regionale Erscheinung. Und in beiden Themenkreisen sozusagen oder in beiden Communities habe ich mich auch weiter aufgehalten und bewegt und viel gelernt. Bei Hunde für Handicaps bin ich Trainerin für andere Assistenzhunde und war auch lange im Vorstand tätig, 12 Jahre oder 15 Jahre, ich weiß schon gar nicht mehr genau. Und seit 1999 bin ich Gespannprüferin für blinden Führhundgespanne, qualifiziert durch den DBSV. Genau. Und jetzt sind wir im siebten Stock.
Okay, wunderbar. Die Fahrt hat ein bisschen länger gedauert. Und ich glaube, im Fahrstuhl war auch ein Hund. Kann das sein?
Ja,
Irgendwas macht einen Wuff im Hintergrund.
es geht nicht ohne.
Okay, alles klar. Vielen Dank. Unsere traditionelle Einstiegsfrage zum Warmreden lautet: Was hat Sie in letzter Zeit im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit und unserem Thema, nämlich dem Sehen im Alter, besonders beschäftigt? Gab es da irgendwas?
Also es ist jetzt nicht bezogen auf die führende Arbeit speziell, sondern generell durch den demografischen Wandel. Wir alle werden individuell, die meisten von uns älter und die Gesellschaft insgesamt. Und jetzt nicht nur im Bereich der Assistenzhunde verändert sich dadurch die Klientel, sage ich mal, sondern generell. Und das bringt ja oft Schlagzeilen in den Medien, dass zum Beispiel Tierheime an Menschen in einem bestimmten Alter keine Hunde und teilweise auch keine Katzen mehr abgeben. Und ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema, wenn man da schnell an so einer Altersdiskriminierung ist. Auf der anderen Seite kennen Tierheime und Leute, die mit Hunden und Katzen zu tun haben, auch Fälle, Konstellationen, wo die Tiere den Preis zahlen dafür, dass ihre Menschen durch das Alter zunehmend beeinträchtigt sind, Pflege brauchen, manches nicht mehr so gut können. Und das ist schon ein Thema, was mich so ein bisschen umtreibt, weil ich denke, wir müssen ja auf der einen Seite den älter werdenden Menschen gerecht werden. Und viele, viele ältere Leute, die ich kenne, sind auch so fit, dass ich ihnen immer einen Hund gönnen würde und den Hund auch den Menschen. Und das ist halt der zweite Aspekt. Wir müssen auch immer gucken, wollen auch, dass es den Tieren gut geht in ihrem Leben. Ja, und das ist schon so ein Spagat, den ich finde, den wir auch gesellschaftlich angucken müssen.
Okay, jetzt gebe ich weiter an Emanuel, denn wir haben uns vorab schon mal die Fragen so ein bisschen aufgeteilt. Und nun bist du am Start, Emanuel.
Wir wollten zunächst mal auf die Voraussetzungen und dann den Ablauf so einer Gespannprüfung, worum es also überhaupt geht, hier eingehen. Als meine erste Frage wäre, wer hat überhaupt Anspruch auf einen blinden Hund?
Also die meisten, also nahezu 100, also 98 oder 99%, würde ich mal schätzen, sind Blindenführende von Menschen, die versichert sind in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und dort hat Anspruch auf einen Führhund, wer blind ist und oder hochgradig sehbehindert. Nicht und, sondern oder hochgradig sehbehindert. Sprich, wer in Anführungsstrichen nur sehbehindert ist, hat keinen Anspruch auf einen Führhund. Zumindest nicht zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist also die Einschränkung. Und abgesehen davon gibt es andere Wege, zu einem Führhund zu kommen, aber dafür gibt es dann keinen Kostenträger. Das muss man sich halt klar machen.
Sie hatten das eingangs ja auch schon betont, das Problem oder die Herausforderungen im Hinblick auf das Alter. Gibt es denn eine Chance für ältere Menschen, zum Beispiel mit AMD, mit hochgradiger AMD, zu einem Blindenhund zu kommen?
Ja, ich kenne mich jetzt medizinisch in den Diagnosestellungen nicht so gut aus, aber man muss halt blind sein im Sinne des Gesetzes oder hochgradig sehbehindert im Sinne des Gesetzes. Dann kann man daraus einen Anspruch ableiten. Und wenn man jetzt aufs Alter guckt, man muss natürlich auch dem Hund gerecht werden. Also.
Das ist klar. Das heißt, man kann zunächst mal, zumindest formal, man kann nicht zu alt für einen Hund sein.
Formal nicht, nee. Gibt es dann schon.
Ist klar, weil ja das Alter auch mit anderen Einschränkungen gegebenenfalls verbunden ist, die dann eben das Führen eines Hundes so erschweren, dass es dann schwierig wird. Aber darauf kommen wir vielleicht auch gleich noch. Wie läuft nun so eine typische Gespannprüfung ab, von der Vorbereitung bis zur Beurteilung?
Also, wenn man, wenn eine Person im Führhund eine Kostenübernahme kriegt für einen Führhund, dann wird der Führhund, oder der Führhund ist ja dann schon ausgebildet und der wird dann eingearbeitet. Das nennen wir einen Einarbeitungslehrgang oder Einschulungslehrgang. Da lernt man als Mensch, oder Mensch und Hund lernen einander kennen. Und der Mensch lernt, wie er den Hund versorgen muss, wie die Eigenheiten des Hundes sind und wie er den Hund anleiten muss, damit der Hund das, was er gelernt hat, an Hilfeleistungen beziehungsweise an Führleistungen auch anwenden kann und zeigen kann. Und am Ende dieser Einarbeitung ist vorgesehen, dass man eine Gespannprüfung ablegt, in der überprüft wird, und jetzt kommt so ein Krankenkassensprech, ob Mensch und Hund eine funktionstaugliche Einheit bilden. Das ist jetzt sehr technisch, aber letztendlich drückt es dann doch aus, dass es sich hier um das einzige tierische medizinische Hilfsmittel handelt, was das Hilfsmittelverzeichnis kennt. Und dass halt versucht wurde, die Regeln, die für andere Hilfsmittel gelten, auch dort zur Anwendung zu bringen. Und dann steht halt am Ende, dass man prüfen muss, ob die Idee der Versorgung, also das Versorgungsziel, nämlich dass der Mensch durch den Hund mobiler wird, erreicht ist.
Gibt es ja bestimmte Kompetenzen, die sowohl von dem Menschen als auch von dem Hund in der Prüfung im Fokus stehen?
Ja, zahlreiche. Also wir haben eine Prüfungsordnung und einen Katalog der Führleistungen, also was der Hund an speziellen Hilfeleistungen erlernen muss, dann die Gehorsamsleistungen gehören auch dazu. Und wir haben insgesamt 54 Prüfkriterien, die wir uns angucken in so einer Prüfung. Und praktisch läuft es so ab, dass man, also wir prüfen in einer Prüfkommission eine Fachkraft für Orientierung und Mobilität zusammen mit einer Fachkraft aus dem Bereich Hunde. Das sind, wenn ich dabei bin, bin ich immer die Hundefrau natürlich. Und meine KollegInnen sind aus dem Bereich Orientierung und Mobilität. Und im ersten Schritt machen die KollegInnen mit der jeweiligen zukünftigen Führungshalterin, besprechen die, was so eine typische Strecke ist, so eine typische Route, die Anforderungen, die Menschen in ihrem Alltag haben und bewältigen müssen und wo der Hund hilfreich sein wird und so. Und dann wird daraus eine Route gestrickt und verabredet. Also so eine Strecke, die man klassischerweise macht. Aber da wird auch vereinbart, dass es okay ist oder dass sich die Prüfungsteilnehmenden bitte darauf einstellen, dass wir vielleicht in der Prüfung sagen, so, und jetzt machen wir mal eine Abweichung von der gewohnten Route. Hintergrund ist, dass das ja immer mal sein kann, dass irgendwo eine Baustelle aufgebaut ist oder man ist mal falsch abgebogen und dann läuft man nicht so, wie man immer ganz gleich läuft. Und dann ist es auch gut zu wissen, dass auch in einer ungewohnten oder gar fremden Umgebung Hund und Mensch sich weiter zurechtfinden und der Hund nicht völlig vergessen hat, was sein Job ist. So, und dann, also man geht diese, achso, und ein zweiter Einschränkung oder Abweichung vom Alltag ist, dass wir ja versuchen, diese 54 Prüfkriterien, vielleicht nicht hundertprozentig alle, aber doch eine Vielzahl von denen in diese eine Prüfungssituation und Prüfungsperformance zu packen. Das heißt, wenn jemand innerhalb einer Woche, sagen wir mal, den Weg zum Arzt macht und den Weg zur Arbeit und den Weg zur Fußpflege jetzt mal und den Weg zum Arzt, um mal jetzt vier einfach geratene Beispiele herauszunehmen, dann würden wir in der Prüfungsstrecke versuchen, die essentiellen Teile zusammenzupacken. Und dann würde man in einer Prüfung eben das in einem Rutsch abgehen, was man sonst vielleicht auf mehrere Tage verteilt nur hat. Vielleicht, weil bei der einen Strecke eine besondere Kreuzung dabei ist oder eine Fahrstuhlbenutzung oder. Und dann mixt man das so ein bisschen zusammen. So.
Das heißt, Sie haben nicht so Standard-Alltagssituationen, die Sie dann abprüfen, sondern es ist sehr individuell auf den Betreffenden und seine Bedürfnisse abgestellt, die Wege, die besonderen Herausforderungen dieser Wege, anhand derer dann die Prüfung abgelegt wird. Ist das richtig so? Oder gibt es doch bestimmte Dinge, die Sie sagen, die müssen drin sein? Also, wie eine beampelte Kreuzung oder
genau. Also wir was haben, auch immer. Wir haben schon den Anspruch, dass möglichst alle Sachen drin sind, bestimmte Sachen. Also wir unterscheiden auch zwischen sicherheitsrelevanten Fehlern oder sicherheitsrelevanten Führleistungen und nicht sicherheitsrelevanten Führleistungen. Die sicherheitsrelevanten müssen drin sein. Das sind zum Beispiel das Anzeigen von Bordsteinkanten, Überquerungen. Und das hat man aber automatisch. Also ich kann mich an keine einzige Gespannprüfung erinnern, wo das nicht drin ist. Was man vielleicht mal nicht findet, weil das im Leben der Menschen gar keine Rolle spielt, je nachdem, wo sie wohnen, ist sowas wie Rolltreppenverweigerung, wo es manchmal Diskussionen gibt, ist, also was drin sein muss, ist das Benutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist manchmal ein Grund für Diskussionen, auch für Diskussionen, welche. Steht ja auch nur die Frage, was zur Auswahl steht. Also so. Also es ist eine Mischung. Es gibt Dinge, die wollen wir auf jeden Fall sehen. Und das versuchen wir aber so weit es geht anzupassen an die Alltag, an den gelebten Alltag des Menschen.
Müssen Sie da auch in diesen Prüfungssituationen mit der Nervosität von Führer und Hund umgehen? Und wenn ja, wie machen Sie das oder wie versuchen Sie das zu berücksichtigen?
Ja, klar. Also es ist, und das kann man nicht schönreden, es gibt manchmal so Ideen, dass man vielleicht anstatt des Wortes Gespannprüfung ein anderes Wort findet, weil das Wort Prüfung schon so eine gewisse Aversion hervorruft. Ein bisschen Stresspegel verursacht. Ich finde persönlich, man kann das nicht schönreden. Es ist am Ende, es ist eine Prüfung. Und das Wesen einer Prüfung ist das Beobachten, Bewerten und am Ende auch ein Beurteilen stattfindet. Was ich allen versuchen kann, die Angst zu nehmen, ist, es meint ja nie einen als Menschen. Es meint immer, und das ist auch die Idee von der Prüfung, dass es wichtig ist, rauszufinden, ob Mensch und Hund sicher unterwegs ist. Also es ist immer eine Bewertung der Sicherheit des Gespanns. Und so ist es auch entstanden oder so. Die Gespannprüfungen sind ja gekommen als Errungenschaft aus der Blinden- und Sehbehinderten-Selbstvertretung. Unter anderem der BBSV, der sich dafür stark gemacht hat, weil es im Bereich der Führungsversorgungen überhaupt gar keine Qualitätskontrollen gab. Und weil das wichtig ist, wenn man sich als blinder Mensch an so einen Hund hängt, dass man sich darauf verlassen kann, dass der auch kann, was er gelernt haben soll und dass man es auch gemeinsam gut hinkriegt. Und deshalb ist das eigentlich, ist die Gespannprüfung eine große Chance für blinde und sehbehinderte Leute, eine Rückmeldung zu kriegen von jemandem, der unabhängig und vorurteilsfrei drauf guckt und sagt, ja, das habt ihr gut gemacht, jetzt geht los. Oder, nee, hier müssen wir nochmal nachbessern. Da gibt's Schwächen und da gibt's Schwächen. Hier sehen wir Unsicherheiten und da guckt man nochmal hin und macht besser. Also insofern finde ich es immer ein bisschen schade, wenn die Leute dann so viel Angst davor haben, weil eigentlich birgt die Prüfung eine große Chance.
Ja, ja. Was wären so aus Ihrer Sicht so typische Herausforderungen beziehungsweise auch Fehler, die in solchen Prüfungen passieren? Solche, die vielleicht zeitig sind und solche, die dann, wie Sie eben auch sagten, ein Erfordernis der weiteren Ausbildung noch möglicherweise von Hund und Halter bedeuten. Gibt es da bestimmte Dinge, die regelmäßig scheitern zum Beispiel?
Das ist witzig, dass Sie das fragen. Das kann ich so nicht sagen, weil das habe ich so nie evaluiert und ich wüsste auch nicht, dass es jemand mal evaluiert hat. Aber ich habe, deshalb ist witzig, ich habe gerade vor ein paar Tagen selber darüber nachgedacht. aber was halt schon ein Thema zum Beispiel ist, ein immer wiederkehrendes Thema ist, Bordsteinkanten anzeigen, weil das natürlich sicherheitsrelevant ist. Und da ist wichtig, dass der Hund das richtig anzeigt, also mit einer gewissen Präzision. Der größte Fehler ist, dass der Hund die Bordsteinkante überläuft, also ungebremst einfach auf die Fahrbahn tritt. Das ist jedem einsichtig, dass das gefährlich werden kann. Und dann gibt es aber auch so, wenn das nicht präzise macht, also so Missverständnisse, die sich daraus ergeben. Zum Beispiel, dass der Führhund in zu großem Abstand vor der Bordsteinkante stehen bleibt. Also das Anzeigen der Bordsteinkante erfolgt in der Regel durch Stehenbleiben. oder durch deutliches Verzögern des Führtempos. Und wenn der Hund zum Beispiel in zu großem Abstand von der Bordsteinkante stehen bleibt und der blinde Mensch dann nach der Bordsteinkante tastet, aber sie nicht ertasten kann, und dann denkt, oh, vielleicht ist er einfach nur so stehen geblieben und einfach sagt, so, geh weiter voran. Dann denkt der Hund, ah, ich habe es gut gemacht, wir gehen jetzt weiter und betritt die Fahrbahn. Und der Mensch findet sich plötzlich auf der Fahrbahn wieder, weil er gar nicht realisiert hat, dass der Hund wegen einer Bordsteinkante stehen geblieben ist. Das ist dann zum Beispiel, wo der Hund es zwar irgendwie gemacht hat, aber nicht präzise genug. Und oder andersrum, wenn man jetzt aus der Perspektive des Halters oder mehr die Leistung des Halters anguckt, der Halter nicht realisieren konnte, was der Warnhinweis des Hundes war. Und dann entstand dieses Missverständnis. Und dann muss man, genau wie Sie sagen, das ist dann aber Job der Führungsschule, abschätzen, okay, muss ich an der Stelle den Hund nochmal nachtrainieren oder muss ich an der Stelle das Gespann nachtrainieren, weil der Hund es vielleicht kann, aber die blinde oder sehbehinderte Person noch nicht richtig einschätzen kann, was der Hund ausdrücken will, was der Hund kommuniziert. Genau. Ja,
Gibt
das
es
ist dann
da
gemacht.
sowas wie dass die Chemie auch zwischen Halter und Hund passen muss, ohne dass man das so ganz direkt fassen kann, nachdem irgendwie, ich bin ja da nur Amateur, aber runde Herdentiere sind und da natürlich dann auch so eine Art Autoritätsverhältnis zum Hund bestehen sollte. Der Hund erwartet das auch und wenn er das nicht kriegt, wird er unsicher. Oder gibt es da irgendwelche Themen, also was das Führen des Hundes selbst anbetrifft?
Ach so, das Führen, dass der Mensch den Hund führt. Ja, genau. Genau, worauf wir halt gucken ist, worauf wir auch gucken, also ich habe jetzt gerade gesprochen von den Führleistungen des Hundes, aber worauf wir auch gucken ist auf die Kommunikation. Letztendlich ist so ein Führgespann ist eine Partnerschaft aus einem Hund, der bestimmte Dinge gelernt hat und ein Mensch, der sich diese Dinge zu Nutzen macht. Und diese Partnerschaft erfordert eine funktionierende Kommunikation. Wie jede Beziehung im Übrigen. Und was ich gerade geschildert habe, ist ja ein klassisches Missverständnis. Der Hund, jetzt vermenschlicht gesprochen, denkt, er hat alles richtig gemacht. Der Halter, weiß ich nicht, was der sich denkt, keine Ahnung, warum stehen geblieben ist, jetzt soll er mal weitergehen und bums, geht's schief. Das kann in allen möglichen Bereichen passieren. Das kann auch, ich habe einen Führhundhalter zum Beispiel, der gerne die Geschichte erzählt, dass er mit seinem ersten Führhund gegangen ist und dann blieb der Hund plötzlich stehen. Und dann hat er so ein bisschen gefühlt und getastet und hat nicht realisiert, was da los ist. Und sagt zu dem Hund, ohne sich sicher zu sein, warum der Hund stehen geblieben ist, Klammer auf, er räumte an der Stelle auch ein, dass er dem Hund nicht so richtig geglaubt hat, dass da was ist. Sagt zu dem Hund, geh weiter voran. Und der Hund, okay, du hast gesagt, wir gehen weiter, kannst du haben. Und schwupps sind sie in eine Baugrube gesprungen, die so echt, ich glaube, 1 Meter tief war. Also da hätte der sich böse verletzen können. Das ist ein klassisches, aber sehr spektakuläres, zum Glück gut gegangenes Beispiel davon, wie die Kommunikation zwischen Hund und Halter nicht geklappt hat. Was dann zu, ja, sogar zu einem Unfall hätte kommen können. Und das funktioniert aber natürlich auch im Kleinen. Also wir gucken direkt drauf, welche Signale, also wir lassen uns vor der Prüfung zum Beispiel von der Führungsschule eine Liste schicken mit den Signalen, die der Hund gelernt hat. Weil für den Hund ist das ein Unterschied, ob ich zu ihm sage, sitz oder setz dich mal hin. Und dann gucken wir in der Prüfung natürlich drauf, benutzt der Halter diese Signale auch so, wie der Hund sie gelernt hat. Können wir sehen, dass der Hund auf die Signalgebung des Halters reagiert oder gibt es dort Missverständnisse? Stimmt das Timing? Also die Hunde haben ja eine kurze Assoziationszeit, nennt man das. Das heißt, sie müssen innerhalb von 1 oder 2 Sekunden ein Feedback kriegen, ob das, was sie gerade getan haben, richtig ist oder nicht. Klappt es, haut es hin. Auch wenn der Hund was falsch gemacht hat, wie korrigiert der Mensch den Fehler? Also wie nimmt er den Fehler des Hundes überhaupt wahr? Und zweitens, wenn er es wahrnimmt, wie korrigiert er den? Ist das angemessen in Qualität und zeitlicher Abfolge? Das sind die Dinge, die wir angucken. Und die sind fundamental wichtig, weil sich nur bei einer gelingenden Kommunikation auch eine gute Bindung und ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Halter entwickelt. Also ich will sagen, diese Geschichte, dass die Chemie stimmen muss, ja, das gibt es. Aber eine ganz große Grundlage davon ist auch kommunikatives Handwerk. Und ich will immer ein bisschen davor warnen, vor so einem bisschen spirituell oder esoterisch anmutenden Begriff wie ja, die Chemie stimmt oder sie stimmt nicht. Man kann sich das auch viel erarbeiten und auch viel kaputt machen. Also weil die Hunde gehen auf uns zu, ganz offen, voller
Ja.
Vertrauen.
An welcher Stelle kommt es dann auch schon vor, dass Sie dann die Entscheidung treffen müssen, dass dieses Gespann die Prüfung nicht besteht, nachdem trotz Nachbesserungen auf beiden Seiten? Kommt sowas auch vor, dass
Ja,
die Wiederholung der
zum
Prüfung?
Glück nicht so häufig, aber es kommt vor. Also genau, also wir haben ja klare Regeln, wann bestanden ist und wann nicht bestanden ist. Also wenn sicherheitsrelevante Situation entstanden ist, dann ist nicht bestanden. So, Punkt. Das ist, weil es einfach gefährlich ist. Die Sicherheit ist die oberste Prämisse. Und von den nicht sicherheitsrelevanten Führleistungen, das sind Führleistungen, die häufig der Orientierung dienen. Also das Zeigen von Nahzielen, was weiß ich, einen Eingang zeigen, Sitzplatz anzeigen, Schalter anzeigen, solche Sachen, Ampelmast anzeigen. Wenn der Hund das mal nicht macht oder das Gespann das mal nicht hinkriegt, dann ist das nicht so schlimm, weil das wird nicht gleich sicherheitsrelevant. Da kann man sich also mehr Patzer erlauben. Sicherheitsrelevant ist auch, wenn der Hund unangemessenes Verhalten oder unangemessene Reaktionen zeigt. Das haben wir manchmal im Bereich der Hundebegegnungen. Also wenn ein Hund zu aufgeregt oder gar gestresst auf andere Hunde reagiert, das kann dann zu sicherheitsrelevanten Situationen führen. Wenn zum Beispiel hatten wir mal, dass ein Hund, also kann ich mich erinnern, an konkret eine Prüfung, da war der Hund sehr aufgeschlossen anderen Hunden gegenüber, auch durchaus in freundlicher Absicht. Er wollte immer hingehen und guten Tag sagen. Und das ist ihm für Bügel, wenn der Hund die Führleistung erbringen will, sehr unerwünscht. Und führte bei diesem Hund dazu, dass er auch diagonal in fließenden Verkehr reingeführt hat, weil er dann gar nicht mehr auf Bordsteinkanten geachtet hat, sondern nur noch den anderen Hund gesehen hat. Sowas geht nicht. Sowas können wir nicht akzeptieren. Genau.
Ja, und wenn dann die Gespannprüfung bestanden ist für beide, das muss sicherlich ein emotionales Highlight für den Halter oder Halterin vor allen Dingen sein. Oder welche Erfahrungen haben Sie da gemacht, wenn die Leute
Ja,
erfahren das? Oder
genau.
sind die schon so aneinander gewöhnt, dass das weniger emotional ein Thema ist als rational.
Doch, doch, das ist schon emotional ein Thema. Also zum einen wabert, und da will ich jetzt mal die Gelegenheit nutzen, damit das klarzustellen, es wabert immer das Gerücht, dass Gespannprüfer die Hunde dann wegnehmen oder dafür sorgen, dass sie weggenommen werden. Das stimmt nicht. Also wir gucken halt, ist es sicher oder ist es nicht sicher. Und wenn es nicht sicher ist, dann ist es in der Verantwortung von Führ- und Halterkostenträger und Führ- und Schule zu entscheiden, können wir das nachschulen oder nicht. So. Also wir nehmen keinen Hund mit. Ich glaube, die Idee kommt ein bisschen vielleicht aus dem Bereich des TÜVs, weil manchmal so Analogien benutzt werden zum Straßenverkehr. Und dass unsere Prüfung ja wie so eine Art Fahrschulprüfung ist oder wie ein TÜV. Und wenn der TÜV nicht bestanden ist, dann wird das Fahrzeug niedergelegt, so ungefähr. Solche Analogien wabern da immer rum. Aber das trifft hier nicht zu. Und zu Ihrer Frage hier konkret, also wenn es bestanden ist, dann ist da oft natürlich eine große Erleichterung, eine große Freude, bei vielen auch Stolz. Und da können die Leute auch wirklich stolz sein, weil zum Zeitpunkt der Gespannprüfung haben die irre viel geschafft. Also die haben den Einarbeitungslehrgang geschafft, was der, wenn man zum ersten Mal einen Führhund hat, wirklich eine fundamentale Veränderung des eigenen Alltags und des eigenen Lebens ist, weil plötzlich ein neues Lebewesen im Haushalt ist mit eigenen Bedürfnissen. Das ganze Zeitmanagement, was man vorher hatte, rutscht ja aus dem Segel, weil man muss jetzt diesen Freilauf mit einkalkulieren, man muss das Spazierengehen einkalkulieren, dass der Hund sich lösen muss, bevor er führt. So, den Langstock, den nehme ich und fände los. Das geht so mit dem Hund nicht. Ich bin zwar, wenn der Hund eingeschirrt ist und ich schwierige Umweltmuster zu bewältigen habe, mit dem Hund viel schneller als mit dem Langstock, aber ich muss halt vorher und nachher mehr investieren und drumherum. Und diese Veränderung, diese extreme Veränderung haben die Leute dann geschafft. Und es ist sozusagen eine wichtige Phase, so ein Schlusspunkt gesetzt. So, jetzt ist hier so eine Lernstandskontrolle gelaufen und die ist bestanden. Und dann ist es doch ein bisschen wie beim Führerschein. Dann ist man ein Führerschein oder ein Autofahranfänger und dann geht man los und macht. Und das, genau. Das verdient echt Anerkennung und ich freue mich auch immer total, wenn das dann bestanden ist und eine gute Performance war und gehe mit einem satten, zufriedenen Gefühl nach Hause. Ja, und man muss sich ja auch klar machen, weil viele sind auch einfach müde. Also da muss ich auch klar machen, nach diesen Wochen der Einarbeitung und die Prüfung, das ist ja anstrengend. Das macht man nicht mal eben im Vorbeigehen. Genau.
Ja. Letzte Frage von mir. Es gibt ja wahrscheinlich wesentlich mehr Interessenten, auch die in Frage kommen für einen blinden Führhund gegenüber einem relativ knappen Angebot an an blinden Hunden. Wie wird damit umgegangen? Wie werden Prioritäten auf den Wartelisten gesetzt? Spielt dann Alter nicht doch am Ende noch wieder eine Rolle?
Ja, was die Frage betrifft, wie die Wartezeiten und Wartelisten sind, das kann ich gar nicht beantworten. Das ist eher eine Frage, die Sie an führenden Schulen richten müssen. Was ich von manchen führenden Schulen weiß, ist, dass sie gar nicht so sehr darauf gucken, wer zuerst kommt, mal zuerst, sondern Hunde sind ja auch Individuen und haben irgendwie eine bestimmte Eigenart und man muss immer ein bisschen gucken, passen Menschen und Hund voraussichtlich ganz gut zusammen, was ihr Temperament betrifft. Großes Kriterium ist im Übrigen auch die Gehgeschwindigkeit. Man muss sich vorstellen, wenn die Hunde in die Arbeit gehen, dann sind sie so 2, 2,5 Jahre alt, eher 2,5. Und dann sind die auf dem Höhepunkt ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit. Das heißt, die wollen viel laufen und die wollen gern laufen. Und dann muss man auch ein bisschen gucken, dass wenn man einen Menschen hat, der selber langsam geht oder auch nicht mehr weite Strecken schaffen kann, Sie sprachen das auch an, ob das Alter ein Kriterium sein kann, da fällt mir das halt ein, dass wenn jemand nicht mehr so weit und nicht mehr so schnell gehen kann, dann braucht er halt auch einen Hund, der in seinem Gehtempo eher gemächlich ist. Das ist aber eine Temperamentsfrage bei den Hunden. Und deshalb muss man gucken, habe ich für den Bedarf einen passenden Hund oder eher nicht? Genau, und entsprechend wird dann ausgesucht. So ist meine Erfahrung, aber vielleicht manche Schulen auch anders, weiß ich nicht.
Gut, danke schön. Thomas.
Ja, Sie hatten ja schon von der TÜV-Analogie gesprochen und mir ging so durch den Kopf, jeder, der ein Auto oder Motorrad im Verkehr bewegen will, der sieht ein, er muss irgendwann eine Prüfung machen. Gibt es dieses Einsehen in diese Prüfung? Gibt es das auch auf die Seite, auf der Seite dieser Tandems oder dieser Teams? Oder sind die eher abgeneigt und denken sich, wozu brauchen wir überhaupt so eine offizielle Gespannprüfung?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Also, es ist so, ich habe ja schon gesagt, dass das eigentlich eine Errungenschaft ist der Blinden- und Sehbehinderten-Selbstvertretungen. Um sich selbst zu schützen vor nicht gut ausgebildeten Hunden. Das war die Intention. Das ist die Intention auch noch heute. Und trotzdem ist es so, also ehrlich gesagt, am meisten Widerstand erleben wir bei manchen führenden Trainerinnen und Trainern, die, weiß ich nicht, befürchten oder die es ungerecht finden, dass da geprüft wird, weil sie sagen, zum Beispiel eine Herleitung ist zu sagen, wenn jemand ein O&M, also ein Training kriegt für Orientierung und Mobilität mit dem Langstock, dann würde am Ende ja auch keine Prüfung gemacht werden. Tja, ich Ich bin da gar nicht so firm drin, dass ich die einzigen, dass ich die Argumente hin und her jetzt immer so unterbeten könnte. Subjektiv merke ich, dass wenn FürhundhalterInnen gut auf die Prüfung vorbereitet sind und auch die Chance darin erkennen, dass sie jetzt eine Rückmeldung darüber kriegen, wo es vielleicht noch klemmt oder was gut läuft. Sie durchaus gestresst sind, aber auch ein bisschen, wie soll man sagen, wie in so einem kleinen Wettbewerb zu zeigen, was wir können. Wir gehen jetzt los, um zu zeigen, was wir können. Und das ist die beste Voraussetzung. Wenn jemand so drauf ist, dann läuft es meistens gut. Jetzt, wenn im Vorhinein in irgendwelchen anderen Zusammenhängen, sei es Social Media oder sonst irgendwelchen Stammtischgesprächen, da eine große Angst geschürt werden konnte, dann ist es natürlich schwierig, weil Angst blockiert ja auch immer die eigene Leistungsfähigkeit. Und dann haben wir es manchmal schwer in so einer Prüfung, alle gemeinsam, miteinander. Genau.
Gibt es
Ich denke,
rechtliche Grundlagen?
genau das wollte ich gerade sagen. Ich denke, um diese Prüfungen, man wird die nicht abschaffen können. Zumindest sehe ich das nicht in absehbarer Zeit. Die Gespannprüfung für all jene, die bei der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, ist festgeschrieben im Hilfsmittelverzeichnis. Und inzwischen gibt es ja im BGG, also im Behindertengleichstellungsgesetz, die sogenannten Assistenzhund-Paragraphen, die, und da ist auch für alle Arten von Assistenzhunden eine der Gespannprüfungen ziemlich analog verlaufende Prüfung vorgesehen und gesetzlich niedergeschrieben in der Assistenzhundverordnung. Und zwar sehr ausführlich, also in mehreren Anlagen und viel, viel formalem Aufwand. Deshalb sehe ich da nicht, dass da irgendwie eine Möglichkeit gibt, diese Prüfungen zu umgehen oder abzuschaffen.
Es scheint ja mir aus Ihrer Beschreibung auch erstmal sinnvoll zu sein, ja. Und zwar im Sinne sowohl für Hund als für Halter als auch für die Umwelt, ja. Also die
Ja. Und auch für genau, alle Beteiligten und auch für die Führungsschulen. Für die Führungsschulen ist es nämlich auch eigentlich eine Chance, wie so ein Abnahmeprotokoll zu haben,
TÜV-Plakette.
weil der Hund, ja, im Unterschied zum Auto ist ja der Hund ein lebenslang lernendes Gehirn.
Ja.
Und das ist eine Chance und ein Risiko zugleich. Die Chance ist, dass der immer besser wird, wenn er gut trainiert wird, wenn er weiter gepflegt wird. Das Risiko ist aber auch, wenn sich Nachlässigkeiten einschleichen, Schlampereien. Manchmal hat man das auch, dass sich die körperliche Konstitution der Halterin oder Halter verändert, sprich die Augenerkrankung, einfach das Restsehvermögen schlechter wird. Dann verändert sich die Mobilität, es verändert sich die Bewegung und dann passt sich der Hund an, aber er passt sich halt auch nur so gut an, wie er kann. Und manchmal entstehen daraus Fehler und Probleme. So, dann geht immer der Streit los, wenn der Hund tatsächlich dann Fehler macht. Liegt das Verschulden der Fehler darin, dass der Halter oder die Halterin das nicht richtig weiter trainiert haben? Oder liegt das Verschulden darin, dass der Hund das von Anfang an nicht konnte? Und dann ist natürlich so ein Abnahmeprotokoll von einer Gespannprüfung Gold wert, weil da kann man genau gucken, nach der Einarbeitung, zack, haben beide eine Performance abgeliefert, dass sie es zu dem Zeitpunkt konnten.
Okay.
Und dann muss wohl danach was schiefgelaufen sein.
Wie viele Prüfungen nehmen Sie eigentlich so pro Jahr ab? Und wie viele Gespanne werden eigentlich in Deutschland geprüft oder abgenommen oder in den Verkehr gebracht?
Ja. Kann ich schwer sagen, weil es gibt keine Erhebungen darüber. Also das wird nicht gezählt. Wir wissen auch nicht, wie viele Gespanne in Deutschland rumlaufen. Es gibt Abschätzungen, die man so machen kann. Die sind aber auf so wackeliger Datengrundlage, dass die Zahlen schwanken von, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 1500 bis 3000 angenommenen Gespannen in Deutschland. Und auch gibt es auch eine Abschätzung von, dass wir vielleicht im Jahr so 280 neue Gespanne pro Jahr haben. Dann kann man rechnen, dass die Hunde so 6 bis 8 Jahre im Dienst sind im Schnitt. Aber Sie sehen schon, allein diese Spanne, 6 bis 8 Jahre, ist ja 2 Jahre Unterschied. Das ist ja lang. Also das sind echt ganz schwierige Zahlen. Und ja, es gibt einfach niemanden, der das erfasst. Kann
Die
man dann nur
Personen,
so.
die schon mal einen Hund hatten, sind die sozusagen einfacher in solchen Situationen, weil sie einfach schon eine Vorerfahrung haben? Oder meinen Sie, jemand, der das neu macht und mit Feuer und Flamme dabei ist, kriegt das vielleicht unter Umständen besser hin? Also Sie
Ach, das
sprachen
kann man
von.
so nicht sagen. Ich finde, das ist so ein bisschen zwei. Ich mache mal konkret. Also jemand, der neu ist, der lernt zum Beispiel die Hörsignale zum ersten Mal. Das ist sein erster Hund. Mit dem wird er jetzt sozusagen kalibriert und da lernt er jetzt Sitz ist Sitz und Down ist Liegen und was weiß ich was. Voran ist Vorangehen und rechts ist rechts und links ist links. So, und jetzt kriegt man vielleicht einen zweiten Hund von einer anderen Führungsschule und die benutzt für rechts Destra, das italienische Rechts, und für links, wie hieß es nochmal? Habe ich gerade vergessen. Sinistra heißt es, genau. So, und jetzt muss man sich, nachdem man vielleicht jahrelang mit einem Hund gelaufen ist und natürlich auch in so eine Automatismen entwickelt hat, welches Signal man an welcher Stelle gibt, muss man plötzlich neue Signale anwenden. Das sehen wir bei Führhundhaltern, die jetzt zum wiederholten Male einen Hund haben, sehen wir oft diese Verwechslungen der Signale. Das ist total nachvollziehbar, das kann ich extrem gut verstehen, aber es ist natürlich für einen Hund, weil für den ist das ja das erste Mal, dass er sich auf den Menschen eingearbeitet wird. Und der hat zunächst einfach nur die Informationen in seinem Kopf, die er von seinem Trainer oder seiner Trainerin erhalten hat. Und deshalb ist es total wichtig, dass die Halter dann lernen, genau sich so zu verhalten, im besten Falle wie der Trainer oder die Trainerin. Und da gibt es oft so Überschattungen aus den Erfahrungen mit den Hunden zuvor. Das ist zum Beispiel eine Schwierigkeit bei Wiederholungsführhundhaltern. Der Vorteil ist natürlich, dass sie ganz viel theoretische Kenntnisse und schon Erfahrungserkenntnisse haben, dass sie ihre Welten und Routen so kennen, dass sie sich mit Hund orientieren können, weil der Umstieg von Gehen mit Langstock auf Gehen mit Hund ja für einen Erstführhundhalter, eine Erstführhundhalterin schwierig ist. Weil man sich ja mit Hund muss man sich, ist man extrem darauf angewiesen, dass man sich an akustischen Leitlinien bewegt und nicht an taktilen. Und man muss schneller Entscheidungen treffen, weil der Hund einfach schneller geht, als man selber geht mit Stock. Genau, also das erfordert nochmal andere Kompetenzen.
Gut,
Ja.
ich hatte noch hier auf meiner Liste die Frage nach der Zahl. Wir haben die Zahl ja aus einer KI, die ich in der Einleitung benutzt habe, mit den 2000 bis 2500. Sie hatten ja schon gesagt, die Bandbreite reicht von 1700, glaube ich, habe ich jetzt hier richtig in Erinnerung, und bis 3000 Tandems, die da durch die Gegend laufen in Deutschland. Das ist ja eigentlich gemessen an der Zahl der blinden Menschen, wenn man mal davon ausgeht, dass ungefähr 150.000 Blinde sind und 500.000 sehbehinderte Menschen, doch ein relativ exklusiver Club. Gibt es eigentlich sowas wie einen Club der Hunde, Führer?
Ja, im Sinne von Interessensvertretungen, genau. Es gibt beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, beim DBSV, den Arbeitskreis der Fürhundehaltenden. Den gibt es schon sehr lange und der ist auch ziemlich rege, organisiert Seminare, Stammtische, also ist auch regional in den regionalen Untergliederungen aktiv und ist politisch auch aktiv. Und dann gibt es noch andere Vereine, also zwei oder drei fallen mir da mindestens ein, die sich, sie immer unterschiedliche, bisschen unterschiedliche Zielrichtungen haben und auch, also die meisten bieten irgendwelche Seminare an oder so. Ich glaube sogar auch bei ProRetina gibt es auch eine Gruppe. Also da lohnt es sich mal, die entsprechenden Suchmaschinen anzuwerfen und dann zu gucken, was ist regional dicht und dann auch zu gucken, okay, wo fühle ich mich hier wohl, was passt. Genau.
Okay, vielen Dank. Emanuel, magst du weitermachen?
Ja, Frau Heike, ja, mir bleibt nach diesen vielen spannenden Informationen, die Sie uns gegeben haben und unseren Hörern weitergegeben haben, eigentlich nur Ihnen vor allem zu danken. Für mich eigentlich ganz entscheidend war diese Aussage, dass es eben nicht ein Hilfsmittel wie jedes andere ist, wenn man sich für einen blinden Hund entscheidet und ihn auch zugewiesen bekommt und vielleicht auch sogar die Gespannprüfung bestanden hat, sondern es ist ein für beide, nicht nur für den Hund, sondern auch für den Halter, ein lebenslanges Lernen. Es bedeutet, dass man sich auch intensiv vorbereitet darauf. Und vorbereitet wird, lernt mit dem Hund zu kommunizieren und auf der Voraussetzung dann in diese Gespannprüfung geht. Aber dann, wie Sie ja auch betont haben, geht es weiter, weil sich natürlich Hund und Halter dynamisch entwickeln und das muss auch seinen Niederschlag in der Beziehung zu einem blinden Hund will. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, Frau Hecker, für Ihre ja, spannende Art und Weise, auch das darzustellen und vielen Dank.
Ja, ich danke auch. Hat mir Spaß gemacht.
Ja.
Und wenn Fragen kommen, irgendwie weiß ich nicht, ob Sie so Feedback-Runden haben. Wenn Fragen kommen, dürfen Sie die gerne an mich weiterleiten.
Das machen
Ja,
wir
das tun wir
gerne.
gerne. Das
Ja.
tun wir gerne. Das gibt mir auch die Möglichkeit, unseren Hörern zu sagen, bitte schalten Sie nicht sofort ab. Wir haben auf Sie erwartet noch ein Geräuschrätsel, wo es dann der Thermobecher zu gewinnen gibt und natürlich noch weitere Informationen aus der Szene, die dann Thomas Ihnen näher bringen wird. Thomas.
Ja, ich kann mich auch nur bedanken bei Ihnen und ich habe noch eine letzte, vielleicht ein bisschen provozierende Frage, falls ich die noch nachschieben darf. Und zwar hat mir mein Schwager, der ist auch sehbehindert, folgende Newsletter zugeschickt. KI-Brille statt Blindenhund. Diese Technik soll Millionen Menschen helfen. So lautet die Überschrift in einem Artikel vom AMD Info von ProRetina Deutschland e.V. Was halten Sie denn von solchen Aussagen?
Ja, ich bin da ganz. Ah, das ist eine super Frage. Danke. Ja, ich meine, ich finde das spannend. Und ich bin trotzdem sicher, dass der Führhund nicht verschwinden wird von der Bildfläche. Weil es gibt einfach, es ist einfach so schön analog. Also es ist einfach mit dem Führhund, mit dem Hund umzugehen, das steht gar nicht entweder oder, sondern es ist so, wie ist man selber gestrickt, was passt. Und danach. Und ich finde, Menschen mit Behinderungen haben auch das Recht, ein Hilfsmittel auszuwählen, was zu ihnen passt, nicht wegen der Behinderung, sondern auch wegen anderer Faktoren. Und da ist bestimmt, gibt es viele Menschen, die gar nicht so technikaffin sind, die nicht so eine Brille bei sich haben wollen, selbst wenn sie gut funktioniert. Und das muss ich jetzt nochmal hinzusagen, weil solange wir hier keine sichere Netzabdeckung haben und die Akkus nicht lang genug laufen oder bei, was weiß ich, -2 Grad schlapp machen, finde ich, ist das gar keine Konkurrenz zum Führhund. Und ich habe da selber so eine Lernerfahrung gemacht, dass ich, als ich angefangen habe, mich zu engagieren bei den anderen Assistenzhunden, bei den Mobilitätsassistenzhunden, immer auch so einen kleinen kritischen Gedanken hatte, so, naja, so ein Hund ist ja auch mal krank und der hat auch Befindlichkeiten und der ist jetzt nicht jeden Tag topfit und bereit, irgendwie Berge zu versetzen und zeigt vielleicht, weil es ein lebendiges Wesen ist, nicht so eine hohe Verlässlichkeit wie ein technisches Gerät. Und dann habe ich Menschen kennengelernt, die angewiesen waren auf Elektrorollstühle. Und seither habe ich meine Haltung komplett umgedreht, weil die sind so sensibel zum Teil, diese Elektrorollstühle, das sind zum Teil solche Sensibelchen, das war, oh nee, da war eine Schwelle ein bisschen zu hoch, jetzt läuft er nicht mehr und dann steht man mitten auf der Straße und kommt nicht voran. Das passiert einem mit einem Hund nicht. Das ist echt der Hammer. Also ich finde inzwischen, die Hunde sind da viel verlässlicher, viel leistungsfähiger als technische Hilfsmittel, die ich so, also die so einen hohen Technikbereich haben. Jetzt ein Langstock geht nicht so schnell kaputt, aber das ist ja auch eher ein mechanisches Hilfsmittel und keins mit so einem hohen Technik- oder Elektronikanspruch.
Ja.
Also vielleicht ist das zukünftig was für Nerds. Und dann freue ich mich, wenn die damit Freude haben, weil die hätten wahrscheinlich mit Hunden keine Freude. Aber ich glaube, die Hunde, die werden uns noch lange gute Dienste leisten und treu bleiben. Und wir werden sie zu schätzen wissen. Immer mehr wahrscheinlich.
Dankeschön, ein super Schlusswort.
Dankeschön.
Hausmeisterei. Bei diesem spannenden Thema gäbe es noch einiges zu besprechen, zum Beispiel die individuellen Eigenschaften der Hunde, wie zum Beispiel die sogenannte Schussfestigkeit oder auch die Frage des intelligenten Ungehorsams eines Hundes. Aber die Dauer der Episode sollte rund eine Stunde betragen. Und auf diese Zeit haben wir uns mal als obere Grenze festgelegt. Und so lassen wir ein paar Themen einfach unbespielt. Und sie bleiben dann offen für einen eventuellen zweiten Besuch der Tierärztin Sabine Hecker. Schreiben Sie uns, wenn Sie noch mehr über Führhunde erfahren wollen. Doch bis es soweit ist, können Sie auch in zwei Podcasts hineinhören. Erstens die Pfotenpiloten, www.pfotenpiloten.org. Und Fell- und Fürbügel, Fell- und Fürbügel.podigy.io. Wenn das zu ungewohnt klang oder etwas zu schnell, dann schauen Sie einfach in die Folgenbeschreibung dieser Episode. Dort sind beide Links hinterlegt. Außerdem sind zwei Termine zu notieren. Zum einen die Side City vom 27. bis 29. Mai 2026 in Frankfurt am Main, auf der Sie uns persönlich treffen können und wir Sie natürlich auch. Das würde uns freuen, denn wir haben eine Session im Forum erhalten um uns dort vorzustellen. Genaueres erzählen wir Ihnen in der April-Ausgabe dieses Podcasts, wenn alles wirklich festgeklopft ist. Zum anderen, schon wenige Tage nach dem Erscheinen dieser Ausgabe von Übers Ohr, nämlich am 24.03., findet in Berlin die Verleihung des Deutschen Hörfilmpreises statt. Sie können schon gespannt sein, wer die Trophäe des DBSV erhält und, vor allen Dingen für Sie wichtig, welchen Film Sie unbedingt anhören sollten. Den Schlusspunkt unserer Sendung bildet, wie fast immer, das Geräuschrätsel. Im Anschluss an das Gespräch mit Raoul Krauthausen im Januar und inspiriert von seinem Vorschlag, einem etwas subversiven Vorschlag, zum Gießen von Rampen war ein Betonmischer zu erraten. Damit wir dieses Mal mehr Rückmeldungen aus dem Süden und dem Westen der Republik erhalten, haben wir ein Geräusch ausgewählt für dieses Rätsel, das in der abgelaufenen fünften Jahreszeit vermutlich häufiger zu hören war. Und nun, Ton ab bitte. Dieses Geräusch können Sie natürlich auch in einer Bar hören und es könnte auch dort aufgenommen sein. Soweit mal mein Tipp. Ihre Lösung schreiben Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse. So haben Sie die Chance, dass Ihr Name in der Lostrommel landet und Sie, vielleicht schon im April, einen unserer wunderbaren Thermobecher in Ihren Händen halten können. Die Adresse lautet immer noch podcast@sehenimalter.org, alles klein und zusammengeschrieben. An diese Adresse können Sie auch Lob und Kritik sowie Anregungen und Themenwünsche senden. Das Podcast-Team freut sich wie eh und je über jedes Like und jedes Abo unseres Podcasts und natürlich auch über jede positive Bewertung in Ihrem Podcatcher oder wo immer Sie bewerten dürfen und können. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie uns gewogen, bis es im April 2026 wieder heißt: Herzlich willkommen zu Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter.